Es ist richtig angenehm, wenn die mich hören, jetzt. Es ist richtig angenehm hier vorne, wenn jemand möchte, also hier neben mir wäre noch ein Platz frei. Ich hoffe, ihr habt den Gottesdienst bis hierher genauso wie ich schon genießen können, die Gemeinschaft miteinander, das vor Gott sein und die Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Und ich verspreche euch, trotz dieser Temperatur, die wir heute haben, ich werde mich beeilen, oder besser gerade wegen der Temperatur. Ihr könnt euch freuen auf euren Schatten zu Hause. Ja, es war in den Osterferien in unserer alten Heimat. Ich traf mich mit einem Bekannten und wir treffen uns nur alle paar Monate, und wenn wir uns treffen, dann ist das eigentlich immer so, dass wir über die Dinge sprechen, die uns so in den letzten Wochen irgendwie beschäftigt haben, was uns nahe gegangen ist oder worüber wir uns ärgern oder solche Dinge halt. Und besonders spannend fand ich, was mein Bekannter mir erzählte über eine Begegnung, die er hatte mit einem alten Freund. Er ist diesem alten Freund begegnet und er sagte, dieser Mensch, der ist irgendwie ziemlich fromm geworden, wobei mein Bekannter jetzt auch nicht unfromm ist, aber dieser Freund meines Bekannten, ich zitiere, der sprach nur noch von Jesus. Ganz egal, um was es ging immer nur noch um Jesus. Und mein Bekannter sagte, der war wie unter Droge, der war wie auf so einem Jesus-Trip. So hat er das zumindest wahrgenommen. Und ich konnte mir diese Begegnung ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, solchen Leuten zu begegnen, die ganz egal, worüber man spricht, alles in Beziehung zu Jesus bringen. Und bei denen Jesus so total präsent ist, in jeder Sekunde und in allem, was ihr Leben ausmacht. Und ich habe mich so erinnert an ähnliche Begegnungen. Leute, die wirklich begeistert sind von Jesus. Staunen über Jesus, so lautet die Überschrift unserer Predigtreihe. Und ich darf sie heute beenden mit dem letzten Schwerpunkt in dieser Reihe. Staunen über Jesus. Und als ich so gedacht habe, was erzähle ich euch oder warum geht es heute, da fiel mir eben dieses Gespräch mit meinem Bekannten wieder ein. Staunen über Jesus. Und für mich ist die Frage, tun wir das? Staunen wir noch über Jesus? Wenn wir über Jesus staunen, dann tun wir das wahrscheinlich, weil wir überrascht sind, weil wir begeistert sind von ihm, weil wir plötzlich merken, wie er in unser Leben eingreift, wie er etwas tut, wie er etwas verändert, wie er Dinge bewegt, von denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Oder einfach, weil wir merken, Jesus ist bemerkenswert. Und Jesus ist tatsächlich bemerkenswert. Wenn wir die Bibel uns anschauen, dann werden wir merken, von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite geht es letztlich um Jesus. Und auch in unserem Alltag geht es doch letztlich immer um Jesus, oder? In all den großen Dingen, wo wir große Entscheidungen treffen müssen, aber auch in den vielen Kleinigkeiten, in allem, was wir planen, allem, was wir hoffen oder tun, auch in allem, was wir als Gemeinde tun. Jesus steht doch im Mittelpunkt, oder? Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so bei mir? Steht Jesus immer bei mir im Mittelpunkt? Und ich frage dich, wie ist das bei dir? Was sind die Dinge, über die wir staunen in unserem Leben? Was steht bei uns im Mittelpunkt? Was begeistert uns? Sind wir auf dem Jesus-Trip? Oder fühlt sich unser Leben vielleicht manchmal an wie Jesus-Entzug? Was begeistert dich? Ist es dein neues Smartphone? Ist es dein Auto? Oder sind es deine großen Pläne, die du gemacht hast für deine Zukunft? Ist es deine Arbeit? deine Gemeinde, deine Familie oder dein Garten, dein christlicher Dienst? Oder ist es wirklich dein Jesus? Ich staune immer wieder, also jetzt nicht wirklich über mein Handy, aber ich staune über einige Dinge. Ich staune zum Beispiel über meine Kinder, was sie alles so schaffen können, wenn sie wollen. Ich staune darüber, was möglich ist, wenn Menschen sich auf ein Ziel fokussieren, wenn sie das gemeinsam tun, was Menschen erreichen können. Aber am meisten staune ich dann, wenn ich merke, dass Gott in meinem Leben irgendwas getan hat. Ich staune über das, was Gott tut in unserer Zeit, wo er am Herzen oder an den Herzen von Menschen wirkt, wo er Dinge verändert, die kein anderer Mensch verändern kann, wo er Wunder tut, auch heute, auch in unserer Gemeinde. Und ich möchte immer wieder staunen über Jesus. Ich möchte mich begeistern lassen für Jesus, sodass er wirklich im Mittelpunkt meines Denkens und meines Tuns steht. Auch auf die Gefahr hin, dass andere vielleicht denken, ich wäre auf so einem Jesus-Trip. Denn eigentlich ist es doch das, was wir wollen, oder? Wir wollen unterwegs sein mit Jesus. Jeden Tag irgendwie so ein kleines Stückchen weiter. Mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir gemeinsam staunen über Jesus. Nicht so irgendwie, weil es heute halt auf dem Programm steht. Nein, so ganz echt, so wirklich von ganzem Herzen. Weil Jesus uns mehr begeistern kann als alles andere. Ich würde euch bitten, dass ihr nochmal aufsteht. Ich möchte gerne dafür beten. Herr Jesus, ich bin wirklich von Herzen überzeugt davon, dass du uns mehr Grund zum Staunen bietest, als wir fassen können. Und ich glaube, dass unser Leben nie ausreichen wird, um zu verstehen, wie groß du bist. Und wir werden auf dieser Erde nie vollständig erfassen, was du für uns getan hast und immer noch für uns tust. Aber ich möchte dich bitten, dass du trotzdem in unser kleines Leben hinein heute Morgen uns neu begeisterst. Von dir und davon, wie du für uns wirkst. Das ist meine Bitte für uns heute Morgen. Amen. Die Predigtreihe Staunen über Jesus geht also heute zu Ende und der Themenschwerpunkt für diese Predigt heute lautet: Jesus wirkt heute für uns. Und darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Wo wirkt Jesus heute für dich? Wenn dich jemand fragen würde, was würdest du antworten? Wo wirkt Jesus heute für dich? Denkst du vielleicht an die letzte Gebetserhörung? Oder denkst du an irgendeine Bewahrung in einer gefährlichen Situation? Oder denkst du vielleicht an einen Trost in einer schwierigen Lage, vielleicht bei einem Verlust? Oder denkst du an einen Sieg in einer Versuchung, eine Orientierung in einer Unsicherheit? Oder das bessere Verständnis einer Wahrheit? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, wo wirkt Jesus heute für dich? Oder denkst du vielleicht an die Situation, wo du schon so lange auf das Wirken von Jesus wartest? Dann wirf dein Vertrauen nicht weg, denn Jesus wirkt. Auch wenn unser Zeitplan nicht immer synchron ist mit seinen Plänen. Ich bin sicher, dass Jesus heute für uns wirkt, für dich und für mich. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Und das ist das, was unseren Glauben lebendig macht, was ihn erfahrbar macht. Und darauf wollen wir nicht verzichten. Aber bevor wir jetzt richtig starten, müssen wir so ganz grob den Rahmen abstecken, wie wir das Thema heute anpacken wollen. Und dann gehen wir direkt darauf ein, wie das ganz praktisch aussieht, dass Jesus heute für uns wirkt. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir das Wirken von Jesus heute in unserer Zeit, dass wir es einteilen können in drei Kategorien. Die Einteilung ist natürlich willkürlich, aber ich finde sie durchaus hilfreich, Und wir wollen uns heute so ein bisschen daran langhangeln. Die drei Kategorien für das Wirken von Jesus heute lauten also erstens, indem er für seine Gemeinde sorgt, zweitens, indem er dich und mich ganz persönlich versorgt oder sich um uns kümmert und drittens, indem er den Himmel für uns vorbereitet. Okay, schauen wir also uns mal die einzelnen Bereiche an, in denen Jesus heute für dich und für mich wirkt. Und beginnen wir mit der Gemeinde. Im Neuen Testament und vor allem in den Briefen finden wir die meisten Informationen über die Gemeinde. Da verwendet zum Beispiel Paulus einige Bilder und Vergleiche, die uns erklären sollen, die uns zeigen sollen, wie oder was Gemeinde ist. Da lesen wir unter anderem von Gottes Bau, vom Tempel Gottes, vom Haus Gottes oder vom Leib Christi, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und ein Vergleich, den Paulus auch benutzt, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und damit wollen wir heute Morgen starten und sehen, wie Jesus für seine Gemeinde sorgt. Und wir lesen diesen Text aus Epheser 5, Verse 26 bis 29. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihnen abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Abschnitt. Und als Ehemänner schaudern wir vielleicht so ein bisschen dabei, weil wir die Verantwortung merken, um die es hier geht. Und das mit Recht, aber keine Sorge, liebe Männer, heute Morgen geht es nicht um die Ehe. Heute Morgen wollen wir uns die andere Seite dieses Vergleichs anschauen. Es wird darum gehen, dass Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist was wir vielleicht zu selten uns anschauen und wo wir vielleicht zu selten drüber staunen. Die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde und wie sie sich auswirkt. Jesus hat aus Liebe sein Leben hingegeben, haben wir gelesen, um seine Gemeinde zu einem heiligen Volk zu machen. Und da geht es nicht darum, dass wir, oder nicht nur darum, dass wir irgendwann mal bei ihm im Himmel ankommen, sondern da geht es um noch viel, viel mehr. Wir haben gerade gelesen, dass wir in einem Prozess drin stecken, ein Prozess, wo am Ende etwas richtig Großes steht. Das Große, um das es geht, ist eine makellose Schönheit. Und diese Art von Schönheit, die zeigt sich in unserer Heiligkeit, die zeigt sich in unserer Untadeligkeit und Vollkommenheit. Da gibt es nichts mehr auszusetzen an dir und mir. Alles perfekt, absolut vollkommen. Und dafür hat Jesus sein Leben hingegeben. Ich finde, das ist tatsächlich ein Grund zum Staunen. Heute wirkt Jesus für uns, indem er uns in diesen Heiligungsprozess verändert. Dieser Prozess, der hat irgendwo seinen Anfang, in dem Moment, wo wir uns zu Gott wenden, wo wir, wie wir sagen könnten, wo wir uns bekehren. In diesem Moment beginnt dieser Heiligungsprozess und dieser Heiligungsprozess wird abgeschlossen sein, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir vor Jesus stehen. Was da wirkt, ist nicht einfach die Zeit. Von alleine wird nichts besser. Da können wir noch so viel Zeit in die Rechnung reinrechnen. Von alleine wird nichts besser, auch nicht in unserem Leben, auch nicht in der Heiligung. Von alleine wird nichts gut. Jesus wirkt heute für uns in seinem Wort und durch sein Wort. Wir haben das in Vers 26 gelesen und ich bin überzeugt davon, jede positive Veränderung in unserem Leben, die hat ihren Ursprung in dem Wort Gottes. Nicht immer ist mir das so präsent und wirklich so bewusst in meinem Alltag. Manchmal empfinde ich es als Last, in der Bibel zu lesen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle gar nicht, aber mir geht das manchmal so. Oder mich dem Wort Gottes auszusetzen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass das Wort Gottes überhaupt nichts verändert bei mir. Gar nichts passiert. Aber ich bin sicher, auch wenn ich es nicht immer spüre oder nicht immer spüren kann, Gottes Wort hat eine verändernde Kraft, eine reinigende Wirkung im Leben. Es hat Kraft, weil es eben nicht Menschenwort ist, sondern weil es Gottes Wort ist. In Vers 29 und 30, da fasst Paulus zusammen, indem Jesus seine Gemeinde heiligt, tut er uns Gutes. Er wirkt Gutes, er versorgt uns mit geistlicher Nahrung. Er pflegt damit seinen Leib, seine Gemeinde. Pflegen bedeutet hier wörtlich warm halten. Also heute hat wahrscheinlich niemand von euch das Bedürfnis, warm gehalten zu werden. Aber Jesus versorgt uns nicht nur, indem er uns das gibt, was wir brauchen. Er versorgt uns nicht nur, indem er uns immer zur richtigen Zeit die richtige Dosis Verpflegung gibt, sondern er hält seine Gemeinde warm. Er pflegt seine Gemeinde, aber nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Wir bitten Jesus, dass er in unserem Leben was tut, dass er uns hilft in irgendeiner schwierigen Situation, wo wir ganz dringend Hilfe brauchen oder Ähnliches. Oder wir beten für andere, wo wir denken, Jesus sollte ihnen helfen. Und Jesus hilft, er wirkt, er tut Wunder, aber nicht zuerst, weil wir das brauchen. Er tut das, weil er uns liebt. Ich staune darüber, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Und ich denke, wir können daran sehen, welchen Wert seine Gemeinde für ihn hat, dass er dafür sein Leben gegeben hat. Und welche Geduld er mit uns hat, wie geduldig er mit seiner Gemeinde umgeht, um uns zu dem zu machen, was wir tatsächlich mal sein werden, heilig, untadelig und vollkommen. Wir könnten jetzt noch darüber nachdenken, wie Jesus für uns seine Gemeinde wirkt, indem er uns mit Gaben beschenkt. Oder außerdem wäre es spannend, sich damit zu beschäftigen, was für eine Bedeutung es für uns als Gemeinde hat, dass Jesus Christus unser Haupt ist. Oder wir könnten darüber sprechen, was es heißt, dass seine Kraft in uns zur Wirkung kommt. Aber ich hatte schon gesagt, dass ich neben der Wirkung für die Gemeinde noch auf zwei andere Punkte eingehen möchte. Nämlich als nächstes, dass Jesus sich um dich und mich ganz persönlich kümmert. Jesus wirkt, indem er sich um dich und mich ganz persönlich kümmert. In unserer Gesellschaft heute, da ist es eigentlich so, dass jeder sich erstmal selbst der Nächste ist. Das Motto lautet, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, ich bin der Mittelpunkt, um den sich alles dreht und ich bin das Maß aller Dinge. Gott zeigt uns in seinem Wort allerdings ein bisschen was anderes. Da ist Jesus das Zentrum. Da geht es zuerst um ihn. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der Anfang, er ist der Erste, er ist der Letzte, er ist der Mittelpunkt. Und an ihm wird sich alles entscheiden. Unsere Rolle ist, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn groß machen, dass wir uns an ihm orientieren, dass wir ihm dienen, dass wir für ihn da sind und sogar, dass wir ihn lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Hingabe an Gott und Hingabe an unseren Nächsten. Das ist das, was bei uns als Christen zählt. Das sind unsere größten Werte. Und ich habe so gedacht, gegensätzlicher könnten die Konzepte eigentlich nicht sein. Und trotzdem gibt es eine Tatsache, die wir in unserem christlichen Selbstverständnis nicht vergessen dürfen oder nicht vergessen sollen. Jesus kümmert sich um dich und mich. Wir sind nicht nur da, um Jesus anzubeten, um ihm zu dienen, sondern Jesus sieht uns und Jesus kümmert sich um uns. Und Jesus macht das viel besser, als wir selber das jemals tun könnten. Du und ich, wir sind ihm wichtig. Wir sind ihm so wichtig, dass er sich ständig für uns einsetzt. Ist uns das bewusst? Jesus setzt sich ständig für uns ein, als unser hoher Priester. Johannes in seiner Predigt vor zwei Wochen schon kurz auf diesen Gedanken eingegangen, dass Jesus dieser hohe Priester für uns ist. Und ich möchte das heute noch ein klein bisschen vertiefen. Wir lesen Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Da wird dieser Gedanke so sehr besonders deutlich entwickelt. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus, unser hoher Priester, und das lässt mich staunen, er kann unsere Schwachheit verstehen. Wörtlich steht da in Vers 15, dass er Mitleid empfindet, dass er voller Mitgefühl für uns ist, voller Mitgefühl sich über uns erbarmt. Unser Thema heute lautet, wie Jesus heute für uns wirkt. Und da denken wir natürlich erstmal daran, was das ganz konkret für uns bedeutet, wie das unser Leben verändert, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Aber hier sehen wir noch was anderes. Hier schenkt uns Gott einen Blick in das Herz von Jesus. Und da sehen wir Mitgefühl, da sehen wir Erbarmen, Erbarmen über uns. Nicht Enttäuschung oder Verurteilung. Das wäre menschlich gesehen oft viel passender, wenn ich so an mich denke. Ich bin aber so dankbar, dass Jesus mich nicht so sieht, wie ich oft meine Mitmenschen sehe. Bei mir ist das Maß schnell voll. Und dann reicht es mir mit XY. Der soll selbst mal sehen, wie er klarkommt. Ich habe die Dinge ja schließlich auch unter die Füße gekriegt. Also so ein klein bisschen mehr Selbstdisziplin, das soll doch möglich sein. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Mein Mitgefühl und Erbarmen mit anderen, das reicht oftmals leider nicht sehr weit. Ja, ich habe Mitleid und Erbarmen, auf jeden Fall. Aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich am meisten mit mir selbst. Und das finde ich, ja, ich muss echt sagen, das finde ich erschreckend. Und umso mehr bin ich Jesus dankbar dafür, dass er nicht so ist wie ich. Er hat Mitgefühl und Erbarmen für uns, weil er weiß, was es bedeutet, durch Versuchungen aller Art zu gehen. Er kennt unsere Schwachheit. Ich komme täglich in Situationen der Versuchung. In meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten. Aber Jesus ist da. Nicht um zuzuschauen und zu verurteilen, sondern Jesus ist da, um zu helfen, weil er weiß, was Versuchungen sind, auch wenn er selbst nie drauf reingefallen ist. Du denkst jetzt vielleicht, okay, ja, Jesus vor 2000 Jahren, was hat er denn erlebt? Meine Versuchungen, die ich heute erlebe, das ist doch was ganz anderes. Das, womit ich heute kämpfe, das gab es vor 2000 Jahren alles noch gar nicht. Ja, ich kenne den Gedanken, aber ich glaube, er ist falsch. Denn jede Art von Versuchung, die wir erleben können, die lässt sich auf eine von drei Kategorien zurückführen. Schon im Garten Eden waren es diese drei Arten von Versuchungen. In 1. Johannes 2, Vers 16 glaube ich, dass Johannes es da auf den Punkt bringt, um was es geht. Da lesen wir, denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Oder man kann es auch bezeichnen als Gier, begehrliche Blicke und Prahlen mit Macht oder Besitz. Und schon wie gesagt, bei der Versuchung im Paradies glaube ich, dass die Schlange, dass Satan hier diese drei Karten gezogen hat und ausgespielt hat. Die Frucht war gut zu essen. Zweitens war sie eine Augenweide und drittens ging es um die Macht des größeren Wissens. Ihr könnt das nachlesen in 1. Mose 3, Vers 6. Und ich denke, dass auch Jesus in der Wüste diese drei Arten von Versuchungen oder diese drei Kategorien von Versuchungen erlebt hat. Zumindest lesen wir davon, von diesen Steinen, die er hätte zu Brot machen können. Oder wir lesen davon, dass Satan ihm alle Reiche der Welt gezeigt hat. Das ist ein sehr beeindruckender Blick gewesen sein. Und wir lesen von der Versuchung des Machtmissbrauchs durch einen Sturz von der Zinne des Tempels. Ich bin sicher, Jesus weiß, was es bedeutet, versucht zu werden. Und deshalb weiß er auch, was wir erleben, wenn wir versucht werden. Und deshalb kann er sich erbarmen, voller Mitgefühl für uns. So viel zu diesem Blick in das Herz Gottes. Aber an diesem Punkt ist ja nicht Schluss. Da beginnt erst das Wirken von Jesus. Was hätten wir davon, wenn Jesus nur verstehen könnte, wie es uns geht? Das ist zwar schon viel wert, aber hier geht das los, was wir als seinen Dienst als hoher Priester sehen. Dass er uns den Zugang zum Thron unseres gnädigen Gottes geöffnet hat, diesen Thron der Gnade, wie andere das übersetzen. Normalerweise müssten wir als Menschen, die immer noch sündigen, wir müssten vor dem Heiligen, vor dem lebendigen Gott vergehen. Aber wir haben gelesen in Vers 16, dass wir voller Zuversicht vor Gott kommen dürfen. Und ich finde das absolut staunenswert. Was Jesus nach Hebräer 4 heute für uns wirkt, ist das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes, den Zugang zu seiner Gnade und die rechtzeitige Hilfe, die wir brauchen, die wir jeden Tag brauchen. Wenn uns dieses Wirken von Jesus nicht mehr zum Staunen bringt, ich glaube, dann haben wir was Wichtiges vergessen. Dann haben wir vergessen, wer wir ohne Jesus waren, wo wir herkommen und was wir eigentlich verdient hätten. Für mich ist dieser Zugang zum Thron der Gnade mein persönliches Highlight darin, wie Jesus heute für uns wirkt. Denn für mich wird da besonders deutlich, was uns erwartet, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir in die Nähe Gottes kommen. Eben nicht Gericht, Verdammung und Verlorenheit, sondern Barmherzigkeit, Gnade und rechtzeitige Hilfe für alle, die zu Jesus gehören. Ich finde das extrem beeindruckend und außerdem auch ziemlich aufschlussreich über das Wesen Gottes, der, wie wir es in einem Lied singen, es liebt, uns gnädig zu sein. Und wenn wir jetzt die Gelegenheit hätten, miteinander zu sprechen, dann würden wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge von Dingen erfahren, wie Jesus für dich und mich in unserem Alltag wirkt. Nun haben wir heute Morgen nicht die Zeit dafür, aber ich denke, wir sollten das unbedingt machen. Wir sollten es nachholen, vielleicht im Hauskreis nächste Woche. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf den dritten Punkt eingehen. Jesus wirkt heute für uns, indem er den Himmel für uns vorbereitet. Als Kind hatte ich die verrücktesten Vorstellungen davon, wie diese Wohnungen im Himmel wohl aussehen könnten und was das bedeutet, was wir in Johannes 14 am Anfang lesen. Johannes 14 ab Vers 1, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie du dir diese Wohnungen im Himmel vorstellst, woran du denkst dabei. Manche denken vielleicht an ein kleines Häuschen mit Blick aufs Meer, für die Bibelkenner natürlich das gläserne Meer. Andere haben ganz andere Vorstellungen von dieser Wohnung im Himmel. Der griechische Begriff, der an dieser Stelle, in diesem Vers, für Wohnung benutzt wird, der findet sich im Neuen Testament nur noch an einer anderen Stelle, und zwar im gleichen Kapitel in Vers 23. Dort lesen wir, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Was ich daraus schließe, ist ganz einfach. Egal, ob wir mit einem goldenen Palast rechnen oder mit einem kleinen Häuschen, Strandhaus am gläsernen Meer, darauf kommt es nicht an. Das, worauf es bei dieser Wohnung wirklich ankommt, ist die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Was uns mal bei Gott erwartet, da bin ich sicher, das übersteigt alle unsere krassesten Vorstellungen. Und ich glaube, auch die unmittelbare Nähe Gottes können wir uns heute noch nicht wirklich ausmalen. Aber ich vermute, wir werden mehr darüber staunen, als über alles, was wir heute auf dieser Erde erleben oder noch erleben werden. Und ein letzter Satz dazu. Unser Leben auf der Erde ist geprägt von Vergänglichkeit und Vorläufigkeit. Ich glaube, das kennen wir alle. Und manchmal ist es diese Vergänglichkeit und diese Vorläufigkeit, unter der wir leiden, die uns das Leben manchmal sehr schwer macht. Aber das wird dann ein für alle Mal vorbei sein. Und ich bin schon richtig, wirklich richtig gespannt darauf. Fassen wir kurz zusammen. Jesus wirkt heute für uns auf eine Art und Weise, die uns immer wieder zum Staunen bringen kann. Drei Aspekte haben wir ganz kurz angedacht. Jesus sorgt für seine Gemeinde, indem er seine Gemeinde heiligt, versorgt und pflegt. Zweitens, Jesus kümmert sich um dich und mich ganz persönlich, indem er als unser hoher Priester uns vor dem Thron der Gnade bringt. Den Ort, wo wir jederzeit Barmherzigkeit, Gnade und rechtzeitige Hilfe finden. Und drittens, Jesus wirkt heute, indem er für uns einen Ort vorbereitet, an dem wir die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen werden. Ein Ort, an dem wirklich alles gut sein wird. Ich habe ein bisschen Sorge, also nicht wegen dem Himmel, aber ich habe ein bisschen Sorge davor, wie ich täglich mit dem umgehe, was Jesus alles für mich tut und was er für mich ist. Ich habe ein bisschen Sorge vor Gleichgültigkeit und vor Gewöhnung. Gewöhnung an das, was mich eigentlich zum Staunen bringen müsste. Immer wieder zum Staunen bringen müsste. Ihr erinnert euch an das Erlebnis meines Bekannten, die Sache mit diesem Menschen auf dem Jesus-Trip. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Ich möchte die großartigen und staunenswerten Wahrheiten über Jesus nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Nein, stattdessen möchte ich neu das Staunen lernen, da wo sich Gewöhnung oder Gleichgültigkeit eingeschlichen haben. Ich möchte mich neu von Jesus begeistern lassen. Du fragst jetzt vielleicht, okay, gut, wie soll das gehen? Ich habe einen Vorschlag und damit bin ich wirklich am Ende der Predigt. Erstens, indem wir Gott darum bitten, dass er uns die Augen öffnet für das Wirken, für sein Wirken in unserem Leben. So wie Paulus das einmal macht in einem Gebet, was er für die Gemeinde in Ephesus formuliert, Epheser 1, Vers 18, da bittet er Gott, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wenn Gott uns die Augen öffnet, dann können wir nicht anders, als zu staunen. Und zweitens, indem wir einander erzählen, wo Jesus in unserem Leben heute wirkt, indem wir darüber sprechen. Und mein Wunsch für uns ist es, dass wir mutig sind und über unsere ganz persönliche Reise mit Jesus reden. Zum Beispiel im nächsten Hauskreis oder gleich bei einer Tasse Kaffee. Nicht, bitte versteht das, nicht um uns in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht nicht um uns. Es geht um das Wirken von Jesus. Um Jesus groß zu machen, zur Ehre Gottes und um uns gegenseitig zu ermutigen, indem wir gemeinsam über Jesus staunen. Amen.